Straßenblockaden, brennende Autos, Attacken auf Polizisten. Nach Jahren der Beruhigung im Nordirland-Konflikt liefern sich Jugendliche auf den Straßen von Belfast und Derry wieder regelrechte Schlachten mit der Polizei. Warum flammt der Konflikt plötzlich wieder auf? Darum geht's diesmal bei Wieder was gelernt. Danke fürs Einschalten. Abonniert den Podcast gerne auch bei AudioNow, Apple Podcasts oder Spotify. Ich bin Kevin Schulte. Es ist Freitag, der 16. April. Hallo. Es sind Szenen, die an die dunkelsten Zeiten Nordirlands erinnern. In den Straßen von Belfast und Derry gibt es seit einigen Wochen wieder schwere Ausschreitungen. Vor allem Jugendliche Nordiren legen sich mit der Polizei an. Die Randalierer werfen Molotow-Cocktails, zünden Autos und sogar einen Doppeldeckerbus an. Dutzende Polizisten werden verletzt. Die Einsatzkräfte reagieren wiederum mit Wasserwerfern und Plastikgeschossen. Hinter den Angriffen stecken laut Sicherheitsbehörden unter anderem militante protestantische Gruppen. Als Auslöser der aktuellen Gewaltausbrüche gilt der Umgang der Staatsanwaltschaft mit Politikern der Partei Sinn Féin, die sich für eine Wiedervereinigung von Irland und Nordirland einsetzt. Hochrangige Mitglieder der katholischen Partei hatten ohne Achtung der Corona-Regeln an einer Beerdigung eines ehemaligen Terroristen der Irish Republican Army teilgenommen, waren für die Corona-Verstöße aber nicht belangt worden.
Es gibt einige Hinweise darauf, dass tatsächlich nationalistische Lager den Konflikt auf die Straße tragen. Und dabei, das sind ja vor allem junge Leute, dabei aber auch andere Ursachen eine Rolle spielen. Wir sehen ja auch in anderen europäischen Ländern Proteste gegen Corona-Auflagen. Es könnten sich einige Dinge da vermischen. Ich habe da kein klares Bild über die Ursache. Aber angesichts der politischen Gesamtlage und der Gemengelage, die ich vorab beschrieben habe, halte ich es für zumindest möglich und denkbar, dass diese nationalistischen Konflikte nicht bedeutungslos sind. Sie sind vielleicht noch nicht der treibende Faktor. Aber wenn die Dinge sich zuspitzen und die Konfliktparteien eine Chance darin sehen, ihre Positionen auf diese Weise durchzusetzen, dann könnte das durchaus eine Dynamik erhalten.
Das war Stefan Schieren, Professor für Politikwissenschaft an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Großbritannien und kennt sich deshalb auch bestens mit dem Nordirland-Konflikt aus. Die Wurzeln dieses Konflikts liegen ziemlich weit in der Vergangenheit. Ausgangspunkt der Streitigkeiten waren die Bemühungen Englands im 12. Jahrhundert, Irland zu unterwerfen, erklärt Schieren. England hatte damals ein Auge auf das fruchtbare und an landwirtschaftlichen Flächen reiche Irland geworfen. Über Jahrhunderte hinweg versuchen die Engländer fortan immer und immer wieder die Insel an sich zu reißen. Weil das aber nicht klappt, wird die Strategie gewechselt. Im 17. Jahrhundert siedeln sich Engländer und vor allem Schotten in der Provinz Ulster im Norden der irischen Insel an, um das Land durch Besiedlung peu à peu zu übernehmen.
Das hat nicht richtig funktioniert. Es sind nur relativ wenige Siedler gekommen. Man schätzt 20.000. Das waren aber, und das ist jetzt für den heutigen Konflikt von großer Bedeutung, das waren aber nach der Abspaltung der Kirche in England keine Katholiken, sondern Protestanten. Und so haben sich im heutigen Nordirland Protestanten angesiedelt, während der Rest des Landes katholisch geblieben ist. Das deutet also schon auf die Problematik und die Spaltung heute hin. Wichtig aber in der Entwicklung ist vor allen Dingen die Besetzung und die militärische Unterwerfung Irlands 1691 durch den neuen König Wilhelm von Oranien, der nämlich das ganze Land unter die eigenen Gefolgsleute verteilt hat. Es hat also auch eine riesige Enteignung gegeben, sodass also der Besitz an Grund und Eigentum in Händen einer sehr kleinen englischen oder protestantischen Oberschicht war.
Ende des 17. Jahrhunderts waren laut Schätzungen 70% Irlands in den Händen von gerade einmal 2000 zumeist protestantischen Großgrundbesitzern aus Großbritannien. In Irland lebt zu dem Zeitpunkt also eine politisch und ökonomisch unterdrückte katholische Mehrheit auf der einen Seite, eine herrschende protestantische Minderheit auf der anderen Seite. Im Jahr 1800 wird der Act of Union beschlossen, das britische und das mit Protestanten besetzte irische Parlament stimmen für die Vereinigung Irlands mit Großbritannien. Von 1801 an gehören Großbritannien und Irland zusammen.
Im 19. Jahrhundert ist dann eine Zeit der relativen Ruhe, bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts die Hungerkatastrophe aufgrund der Kartoffelseuche ausbricht. Das Mutterland zeigt sich komplett uninteressiert am Schicksal der Iren. 8 Millionen Menschen lebten in Irland und nach der Hungerkatastrophe, der 1 Million Menschen dem Tod zum Opfer gefallen sind, weitere 1 Million ist ausgewandert, waren also 25% der Bevölkerung weg. Und das hat sehr viel zur Verbitterung beigetragen. Und auch die Bemühungen dieser Zeit, wieder ein eigenes Parlament zu bekommen, damit man einfach auch auf die eigenen Belange stärker reagieren konnte, sind im Nichts geendet. Und dann kommen wir ans Ende des 19. Jahrhunderts. Hier zeigt sich dann endlich in London, in der Londoner Zentrale, ein gewisses Verständnis für die besondere Situation und es beginnt ein Umdenken.
In dieser Zeit macht sich die sogenannte Home Rule-Bewegung für Irlands Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich stark. Das Vorhaben scheitert zunächst zweimal im britischen Parlament, als das Gesetz im dritten Anlauf 1914 schließlich doch noch das Parlament passiert, bricht der Erste Weltkrieg aus. Das Gesetz bleibt deshalb in der Schublade. Zumal die radikalen protestantischen Gegner der Home Rule-Bewegung zu dem Zeitpunkt drohen, Irland in einen Bürgerkrieg zu stürzen, sollte sich das Land von Großbritannien lösen.
Dann hat es ja 1916 den Osteraufstand der irischen Nationalisten gegeben, der zu viel Verbitterung, weil er von beiden Seiten mit großer Brutalität ausgetragen worden ist, geführt hat. Und diese harten Auseinandersetzungen sind nach 1918 weitergegangen, sodass sich die Regierung Lloyd George letztendlich dazu veranlasst sah, eine Teilung Irlands in den protestantischen Norden und den katholischen Süden zu entscheiden, was vor allen Dingen die irischen Nationalisten unzufrieden hinterlassen hat, sodass der Konflikt durch diese Maßnahme nicht zu einer Lösung gekommen ist.
1921 wird durch Irland eine Grenze gezogen. Der Süden erhält den Status eines Freistaats innerhalb des Commonwealths. Im Norden werden 6 der 9 Grafschaften der Provinz Ulster zu Nordirland, das ein eigenes Parlament bekommt. Der Süden betrachtet das zunächst nur als vorübergehende Teilung. Einige Jahre später wird man aber de facto vor vollendete Tatsachen gestellt. Als Irland 1949 aus dem Commonwealth entlassen und zur Republik Irland wird, erklärt der damalige britische Regierungschef Clement Attlee, dass es über die Köpfe der Nordiren hinweg keine Wiedervereinigung mit der Republik Irland geben könne. Der protestantische Norden müsse dem im Rahmen einer Volksabstimmung zustimmen.
Und das hat angesichts der Tatsache, dass die protestantische Mehrheit zu 98% sich gegen eine Vereinigung aussprechen würden, war das für die Katholiken natürlich die Aussage, wir können hier machen und tun, was wir wollen. Zu einer Einigung wird es nicht kommen, selbst wenn wir eine Volksabstimmung durchführen werden. Das hat dann in den 60er, 70er Jahren aufgrund auch von Polizeigewalt zu heftigen Gegenreaktionen geführt. Und dann kommt es ja 1969 zur Stationierung von englischen Truppen oder britischen Truppen in Nordirland und 1972 zum Blutsonntag, bei dem ja viele Menschen, die unbewaffnet waren, durch Fallschirmjäger erschossen werden, weil die Situation komplett außer Kontrolle geraten ist.
Der Bloody Sunday markiert die endgültige Eskalation des Konflikts. Die Jahre danach sind gekennzeichnet von blutigen Anschlägen. Schätzungsweise mehr als 3000 Menschen fallen Terrorakten der verfeindeten paramilitärischen Gruppen in dieser Zeit zum Opfer. Frieden bringt erst das Karfreitagsabkommen im Jahr 1998. Darin erklären die paramilitärischen Truppen ihre Bereitschaft zur Entwaffnung. Großbritannien reduziert seine Truppen in Nordirland. Die Republik Irland verzichtet auf ihre Forderung nach einer irischen Wiedervereinigung und für den politischen Betrieb in Nordirland werden Sonderregeln geschaffen.
Das Karfreitagsabkommen hat nämlich vorgesehen oder sieht vor, dass die Regierungsgewalt in Ulster geteilt wird. Also nicht nach reinen Majoritätsregeln operiert wird wie in London, wie die Mehrheit hat regiert, sondern es muss immer eine Beteiligung beider Lager geben, protestantisches und katholisches Lager. Und da haben vor allen Dingen John Hume und David Trimble wirklich Maßgebliches geleistet, weil sie über diese Grenzen hinweg eine Regierung gebildet haben und das Karfreitagsabkommen mit Blair auch zugestimmt haben. Und in diesem Abkommen hat sich die Europäische Union als Garantiemacht in Anführungsstrichen letztendlich beteiligt, weil man nämlich gesagt hat, dass die Europäische Union mit ihrem Binnenmarkt natürlich eine wirtschaftliche Integration der beiden Teile in enormer Weise befördert. Die Grenze ist ja praktisch weggefallen, was offenbar zur Befriedung der Situation, wie man heute rückblickend sagen kann, wohl beigetragen hat.
Durch das Karfreitagsabkommen wird der Konflikt deutlich entschärft. Einzelne Gewalttaten gibt es zwar noch, Eskalationen aber bleiben aus. Dann stört das Brexit-Referendum im Sommer 2016 die neue Ruhe. Die innerirische Grenze wird zum Streitfall bei den Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union. Das sogenannte Nordirland-Protokoll soll sicherstellen, dass es keine harte Außengrenze der EU zwischen Irland und Nordirland gibt. Stattdessen existiert nun aber de facto eine Zollgrenze innerhalb des Vereinigten Königreichs, also zwischen Großbritannien und Nordirland in der irischen See. Das stört die Protestanten in Nordirland, die darin einen Fingerzeig für eine mögliche Loslösung vom Vereinigten Königreich sehen.
Und zwei Entwicklungen machen die Protestanten nach meiner Einschätzung nervös. Das eine ist, dass bei der Wahl 2019 erstmals in der Geschichte als das die nationalistischen Parteien, die für eine Vereinigung mit Irland stimmen, dass diese erstmals eine Mehrheit bei Wahlen bekommen haben in der Unterhauswahl 2019. Das liegt daran, dass die Katholiken eine höhere Geburtenrate haben und demografisch sich die Mehrheitsverhältnisse zu ändern beginnen. Und das Zweite ist, dass in Schotten 2014 ein Referendum gebilligt worden ist. Und jetzt guckt man sehr genau, was passiert jetzt nach der Schottlandwahl im Mai 2021. Wird London den Schotten ein zweites Referendum konzedieren? Und wenn das passiert, dann ist meine Einschätzung, werden die Dinge in Nordirland wirklich sich kritisch zuspitzen möglicherweise, weil dann natürlich eine Forderung einer katholischen Mehrheit nach einem Referendum in Nordirland kaum mehr zurückgewiesen werden kann.
Das war wieder was gelernt zum Nordirland-Konflikt. Ich bin Kevin Schulte, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.